Herzlich willkommen beim Retail News Flash Podcast. Die international erfahrenen Retail-Enthusiastinnen Anna Hegenbart und Heidemarie Kritz berichten 14-tägig über News aus dem Handel.
Super, und hier sind wir wieder bei einer neuen Folge aus dem glücklichen Österreich, das gestern ja als Gruppensieger die EM oder sagen wir mal die erste Runde der WM besiegt hat und gemeistert hat. Wir haben heute auch wieder Viola zu Gast, die Partnerin bei der Berliner Agentur White Kitchen. Sie hat uns wieder spannende Einblicke in die aktuellen Food-Trends, wird sie uns berichten. Und hat auch ein paar andere spannende News mitgebracht. Hello, Viola.
Hello. Ja, hallo ihr zwei und nochmal Glückwunsch zum Spiel.
Danke. Du warst ja ganz nah dabei in Berlin. Wie ist da die Stimmung aktuell?
Ja, das stimmt. Das war im Olympiastadion. Und ja, man wusste nicht, wer mehr Stimmung macht, die Oranjes oder die Österreicher. Es ging auch schon morgens gut los. Ich war beim Zeit für Brot und habe mir meinen Cappuccino geholt und da waren die ersten Österreicher und Niederländer schon betrunken. Also, es war ein guter Tag für beide.
Sehr gut. Die Berliner Wirtschaft ein bisschen angekurbelt. Alles schön.
Auf jeden Fall. Die freuen sich. Nee, gute Stimmung momentan hier in Berlin. Macht Spaß.
Super. Heidi, hast du auch gegrölt? Die Stimme ist noch da. Wir schaffen den Podcast heute.
Wir schaffen alles. Ja, aber es war spannend. Ich hatte einen Termin in der Sky Bar und da gibt es jetzt Public Viewing. Ja,
oh.
Einen Seitenteil, also im zweiten Teil. Und es war dann so Jubelschrei. Und wie mein Termin dann aus war, das war 5 Minuten, bevor die reguläre Spielzeit zu Ende war, habe ich natürlich reingeschaut und bei dem Stand bin ich gleich geblieben. Und ja, dann musste ich natürlich... aber mich lautstark freuen und hatte Spaß. Also ja, wusste gar nicht, dass wir jetzt Fußball auch können. Freut mich aber.
Super.
Und du, Anna?
Ja, ich war beim Public Viewing im Der Garten, habe mich da von Gelsen zerfressen lassen, aber was tun wir nicht alles? Dachte mir, ein bisschen Stimmung unter dem österreichischen Volk ist ganz nice. Und habe das dann draußen genossen sozusagen.
Super.
Ja, und wir schauen, was es jetzt abseits von Fußball in unserer spannenden Retail-Welt auch Neues gibt.
Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und da starte ich heute mal und zwar mit einem verschobenen Börsegang. Und diesen hat Golden Goose hingelegt. Der wäre ja am 21. Juni geplant gewesen. Und der italienische Luxus-Sneaker-Hersteller hat seinen Gang an die Mailänder Börse aufgrund der politischen Unsicherheit in Europa verschoben. Es sei nicht das richtige Umfeld für den Börsengang, hat das Unternehmen verkündet. Insbesondere die kürzlich angekündigten Wahlen in Frankreich haben die Märkte hart getroffen und sich auch auf den Luxussektor ausgewirkt, wie zum Beispiel bei Moncler. Das ist ja von der Positionierung her vergleichbar mit Golden Goose. Sind die Aktien am 18. Juni 24 um 2,7% gefallen und seit der Bekanntgabe der IPO-Pläne von Golden Goose um fast 6%. Laut Angaben des Unternehmens wurde das Vorhaben von den Anlegern aber sehr positiv aufgenommen, allen voran Invesco. Die haben sich zur Zeichnung von Aktien im Wert von 100 Millionen Euro verpflichtet. Golden Goose ist ein Besitz der Private Equity und also des Private Equity Unternehmens Permira. Da gehören noch Marken dazu wie Hugo Boss, Dr. Martens, Beth Secret, McAfee und Englis und Völkers. Und die hatten eine Marktkapitalisierung von bis zu 1,86 Milliarden Euro angestrebt. Der Börsengang soll der größte in Italien seit der Notierung des Glücksspielunternehmens Lottomatica vor mehr als einem Jahr werden.
Ja, sehr spannend. Schade, dass sie es halt verschieben müssen, aber wird schon seine Gründe haben.
Stimmt.
Auch nicht so rosig, schaut es beim Börsegang oder beim versuchten Börsegang von Shein aus. Wir hatten berichtet, dass die sich ja am New York Stock Exchange listen lassen wollen. Ja, das ist jetzt gescheitert. Und zwar im Widerstand amerikanischer Politiker und auch der Börsenaufsichtsbehörde. Die waren da nicht so ganz amused. Und jetzt überlegt sich Shein, sich in London listen zu lassen. Da sind wir mal gespannt, weil auch hier berichtet Frankfurter Allgemeine schon, dass es da auch Widersprüche gibt und nicht alle so, ja, dem freudig entgegen schauen. Shein hat auch einen Schätzwert von 50 Milliarden Euro circa. Das ist natürlich auch einer der größten Börsengänge dann in London. Von daher kann das natürlich für diesen Stock Exchange super spannend sein. Aber man muss weiter beobachten, ob das durchgeht. Und wir bleiben ja nicht in London, sondern blicken nach New York, wo Shein ja gescheitert ist. Viola wird uns jetzt sagen, wer nicht gescheitert ist und was es da Spannendes in den USA gibt.
Ja, die letzten Tage gab es die Meldung, dass in 2025 an zwei Orten in den USA das erste Netflix-Haus eröffnet wird. Und ja, man stellt sich vor, man tanze mit seinem Partner einen Walzer zu einer orchestralen Coverversion von einem Taylor Swift-Song auf einer Nachbildung des Bridgerton-Sets und geht dann um die Ecke, um an einer Glassbridge-Challenge von Squid Game teilzunehmen. Und nachdem du so getan hast, als würdest du um dein Leben kämpfen, hast du dir Appetit geholt und möchtest etwas essen. Und du siehst ein Restaurant in der Nähe, in dem es Essen gibt, das von Netflix-Serien aus der ganzen Welt inspiriert ist. Das Wow. Essen ist unvergesslich, aber du willst trotzdem noch etwas von Stranger Things kaufen. Zum Glück gibt es einen Laden, der das Hellfire Club-T-Shirt verkauft, das du schon immer haben wolltest. Also quasi ein Disneyland für Netflix. Und die ersten beiden Standorte werden dann in 2025 in Pennsylvania und in Dallas eröffnet. Ja, super spannend.
Auf jeden Fall. Wow. Das klingt ja echt, wie du sagst, ist richtig, sag ich mal, verglichen wie ein Disneyland.
Total,
kann
ja.
Man das echt ist in die ganzen erste. Netflix-Serien eintauchen, in die ganzen Serien. Wahnsinn.
Ja, voll. Das ist das Erste, was mir dazu eingefallen ist irgendwie. Also so eine richtig, ja, ich meine, das können die US-Amerikaner ja wirklich sehr gut, so eine Scenery erschaffen und ja, eine richtige Entertainment-Destination. Ich bin mal gespannt, wie groß es wird. Das konnte man jetzt noch nicht so wirklich erkennen, auf wie viel Quadratmetern das Ganze stattfinden wird, aber das Foto, also das Rendering sah aus wie ein Superdome. Also
Wahnsinn.
Ich bin gespannt, wie das da anlaufen wird und wann es denn seinen Weg nach Europa findet.
Ja, ich lese hier gerade, ich habe es jetzt hier auch parallel aufgemacht, weil du sagst wegen der Größe und es steht, both Netflix houses will occupy former department store locations and span footprints of more than 100.000 square feet.
Wow.
Also das ist natürlich eine super Wiederbelebung
Krass.
Von alten Department Stores. Well
ja.
Done.
Wirklich.
Könnte dann
Vielleicht auch was für die alten Galeria-Standorte in
eben.
Deutschland.
Eben.
Ja. Ja.
Eben.
Kleiner
Richtig
Hintern
cool.
Amazon Prime oder so.
Ja, genau. Wink, wink.
Ja. Okay.
Ja.
Super cool. Wir versuchen das uns mal anzuschauen. Nächstes Jahr hätte ich richtig Bock drauf.
Ja,
viel Trip nach Dallas.
Ja, genau. Wir berichten live, Heidi. Wir planen das mal ein.
Ja, bitte geht nach Dallas.
Ja, wir suchen noch Sponsoren, aber dann fahren wir live nach Dallas und berichten von dort.
Genau. Unsere Leitung ist nun geöffnet für mögliche Anfragen. So, genug geblödelt. Wir schauen weiter in unsere nächste Kategorie und schauen, was es da an spannenden Neueröffnungen gibt.
Neue Formate und Eröffnungen.
Ja, und ich starte heute in Kopenhagen und zwar mit dem dänischen Schmuckanbieter Pandora. Der hat ein neues Aushängeschild und zwar hat er in der Einkaufsmeile Strøget in Kopenhagen seinen ersten globalen Flagship-Store eröffnet. Der Laden hat ungefähr 500 Quadratmeter auf zwei Etagen und ist bisher der größte Store der Marke weltweit. Es gibt natürlich die Verkaufsräume, aber auch eine Veranstaltungsfläche, die während der Kopenhagener Fashion Week, die im August stattfinden wird, erstmals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll. Für die Ausstattung des ersten Flagships wurden natürlich ein individuelles, auf den Standort bezogenes Konzept entwickelt. Also natürlich Bezug nehmend auf den bestehenden Ladenbauprinzip von Pandora, aber auch mit typisch dänischen Designelementen und Materialien sowie aber auch Werke heimischer Künstler. Das Unternehmen Pandora wurde 1982 gegründet, hat seinen Hauptsitz eben in Kopenhagen, in Dänemark, beschäftigt weltweit rund 4.800 Mitarbeiter. Also das wusste ich nämlich auch nicht, dass das so viele sind. Wobei aber 3.500 davon in Gemopolis in Thailand tätig sind und auch diesen Schmuck herstellen. Ja, das fand ich ganz spannend irgendwo, weil, wie gesagt, das sind immer so kleine Geschäfte grundsätzlich, kleine Produkte. Also war mir jetzt nicht so klar, dass die dann doch so viel Mitarbeiter beschäftigen.
Ja, aber
Aber
interessant zu sehen, wie viele von den 4.800 dann tatsächlich in der Produktion sind.
naja, 3.500 sind in Gemopolis, also von diesen 3.500 werden es schon recht ein hoher Prozentsatz sein, nicht?
Ja, meine
Also,
ich ja, genau eben. Also dann merkt man
ja.
genau, weil du sagst, die Stores sind klein, da braucht man nicht so viel
Ja,
Verkaufspersonal, aber die Produktion
klar.
muss vorangetrieben werden und
Ganz
ist
klar.
ja dann schon ein großer Teil in diesen Produktionshallen dann.
Genau so ist es. Bevor wir jetzt nach Wien weiterziehen, wo wir zwei Meldungen haben, wo wir uns aktuell befinden, Anna und ich, chatten wir noch schnell nach New York City. Und zwar hat da The RealReal, das ist der weltweit größte Online-Marktplatz für authentische Luxusgüter, hat lustigerweise sein Geschäft direkt neben Dunkin' Donuts in Cannon Street in New York City eröffnet. Jeder, der in New York City war und in Cannon Street war, war aus einem bestimmten Grund dort, nämlich um zu schauen, ob irgendwelche Fake-Luxury-Taschen oder so weiter angeboten werden und wie gut die Qualität dort ist wahrscheinlich. Also darum kennt man unter anderem Cannon Street. Aber nun handelt es sich nicht um einen Laden, wo jetzt irgendwelche Dinge verkauft werden, sondern es ist eine inspirierte Installation, der eben diese illegale Praxis eben anspricht. Das wurde mit einer lokalen Kreativagentur umgesetzt quasi, die The RealReal Einzelhandelsfläche quasi gebrandmarkt hat. Und es zeigt sich, dass in dem Laden ausschließlich unverkäufliche Luxusimitate geführt werden. 35 verschiedene Modelle in schlichten weißen Regalen sind die ausgestellt. Man kann nicht erkennen mit bloßem Auge, ob sie jetzt fake oder nicht sind. Oder reale Markenware. Die Taschen sind unverkäuflich, der Laden wird nie geöffnet, es wird nie verkauft. Über dem Büro ist ein La also über dem Laden ist ein Büro, so heißt es. Das erinnert ein bisschen so an das Hinterzimmer von Cannon Street. Und da wird The RealReal Aktionen veranstalten, die das Echte quasi ehren. Und da darf man an zwei mittlerweile Tagen Fälschungen zurückgeben, abgeben und dadurch an einem Gewinnspiel teilnehmen. Und diese Tage, also der 22. Juni, der ist schon Vergangenheit, da hat das schon stattgefunden. Die nächsten Termine für Fälschungen abgeben für alle, die nach New York fahren oder dort wohnen, 20. Juli und 17. August. Im September gibt es dann auch eine tolle Aktion, da gibt es Gespräche mit Vordenkern aus der Community. Und ja, ich finde es dann eine coole Sache, wie man das wirklich so plakativ dann dort richtig in Cannon Street angeht.
Sehr lustig. Ich könnte hinfliegen und ich hatte noch, erinnere ich mich, mir mal eine Michael Kors, so eine gefixelte, wie man auf Österreich sagt, so eine kleine Tasche gekauft. Ich glaube, die habe ich sogar noch. Die könnte ich da
Na,
abgeben, wenn
siehst
ich
du?
hinjette.
Hinchatten, so schaut's aus. Aber hinchatten, ich habe dich jetzt gesehen kürzlich auf Instagram Stories
Ja.
und da warst du bei einer Neueröffnung von.
So ist es. Und zwar Worst Behavior. Wir haben ja auch schon öfter über diese Marke berichtet und die haben jetzt tatsächlich ihren ersten österreichischen Store bei uns aufgemacht. In Wien und zwar am Bauernmarkt, hier im direkten Umfeld von, was ist denn da, Tata Marie, das ist dieses neue Beef Tata Konzept, Sisley, Kos, Aesop ist da auch in dem Surrounding, kann die Marke nun geshoppt werden. Am Samstag bei der Eröffnung hat eine italienische DJin aufgelegt und für gute Vibes gesorgt. Die ist dann, um in unserem Fachjargon zu bleiben, weiter nach Ibiza gejettet, um dort direkt wieder aufzulegen. Und es gab super gute Signature-Cocktails, alkoholfrei und auch alkoholisch. Die haben gut reingefahren und haben auch für die Kaufstimmung definitiv gesorgt. Aber damit bleibt es nicht beim einzigen Store. Worst Behavior ist auch schon dran, den Ausbau in Designer-Outlet Hahndorf anzugehen.
Oh.
Da ist die Eröffnung für die erste Augustwoche geplant.
Wow!
Ja, es geht Schlag auf Schlag.
Wow, das ist cool. Also Bahndorf wieder,
ja.
Tolle neue Marke, muss
ja.
ich sagen.
Super, super Qualität auch. Also ich habe mir da auch noch ein paar Sachen geshoppt. Ich liebe die T-Shirts, Pullis, super sommerliche Sachen. Also einen Besuch wert.
Wenn man mal weiß, wie man es ausspricht, ist easy.
Ja. Ja. Wir haben gelacht, dass wir das erste Mal diese Marke bei uns bei MacArthur Glenn hatten. Die unaussprechlich gute Marke. Mittlerweile kann sie jeder aussprechen, weil sie jeder gerne in seinem Center hätte.
Wieder. Ja, und von diesem Hotel, Erdgeschoss, von wo du getanzt hast am Wochenende, ungefähr eine Minute zu Fuß entfernt gibt es auch ein anderes neues Lokal, Geschäftslokal mit einer anderen hippen Marke. Vielleicht nicht ganz so hip, aber dennoch hochwertig. Und zwar das in Mailand ansässige High-End-Outdoor-Unternehmen Stone Island hat jetzt sich die Fläche geschnappt, wo früher Moncler war, weil die sind ja quasi, haben sich ja vergrößert und sind gegenüber. Haben sich gegenüber eingemietet und jetzt hat es auf 150 Quadratmeter an dieser Stelle im Kohlmarkt in einem Haus, das aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammt, natürlich denkmalgeschützt ist und von einem Architekten namens Leopold Meyer 1808 bis 1866 erbaut wurde. Dort ist jetzt Stone Island eingezogen. Die Gewölbedecke, die dort vorhanden ist, die wurde natürlich beibehalten. Wie gesagt, wir befinden uns in einem denkmalgeschützten Gebäude. Aber auch natürliche Akustikmaterialien wurden verwendet. Beleuchtung wurde neu konzipiert. Die Böden mit Marmorfliesen belegt. Wer hat das alles gestaltet? Und zwar waren es die Niederländer haben wir heute überall.
Ah.
Das renommierte niederländische Büro Oma hat das gestaltet und zwar vier Verkaufsräume, die aufeinander folgen, sind dort zu finden. Jeder dieser Räume tragt seine eigene Handschrift. Ein roter Harzboden markiert quasi den Eingang zu The Lab. Das ist ein Raum, wo man Einblicke in die ikonische Forschung und Produktionsprozesse der Marke gewährt bekommt. Also alles sehr, sehr spannend. Wie es genau ausschaut, aber auch alle anderen Themen, wie immer in den Shortnotes, die Links findet ihr dort und könnt das alles nachlesen bzw. nachschauen. Das macht dann schon für alle, die nicht in Wien sind und das gerne sehen wollen, vielleicht Sinn.
Auf jeden Fall. Wir können es uns live anschauen. Ich war zwar nur eine Minute entfernt, aber habe es noch nicht hingeschafft. Habe nur gesehen, wie die umbauen auch schon. Und Moncler hat jetzt schon darauf gewartet, sich zu vergrößern. Gut, dass dann ihre Fläche an ein Unternehmen aus ihrer Gruppe auch abgegeben wurde. Und wir sind froh, auch am Stone Island auf der High Street in Wien zu begrüßen.
Und diese ist ja, der Kohlmarkt ist ja auf Platz 17 von Europas High Streets im Ranking 2023. Man beachte 5.160 Euro pro Quadratmeter pro Jahr.
Wow.
Also kurz hochgerechnet sind das 774.000 Euro.
Ja, den Umsatz.
Schätzchen.
Den Umsatz muss man auch erstmal reinbringen.
Sorry.
Ich hoffe, Sie verkaufen gut Ware.
Genau.
Super. Und jetzt hier von diesen ganzen Fashion-Highlights schauen wir mal in unser Quarterly-Update von Viola, die uns da wieder die heißesten Trends mitgebracht hat. Viola, wir sind gespannt auf die nächste Kategorie.
Food.
Ja, danke Anna für die Überleitung. Ja, am besten starte ich erstmal mit einem kleinen Thema, was ich letztes Mal schon angeschnitten hatte, beziehungsweise angeteasert hatte. Die Eröffnung des ersten Jamie Oliver Restaurants in Deutschland. Die gab es jetzt in Berlin in der Friedrichstraße Mitte Juni. Und ja, ich war selbst auf der Eröffnungsfeier. Jamie Oliver himself war auch da. Und ja, es ist ein sehr schönes Restaurant geworden. Es ist natürlich an einer sehr touristischen Straße, Friedrichstraße, vis-à-vis vom Grill Royal. Und genau, also ja, die Karte lässt sich sehen. Da gibt es Burger, da gibt es Sharing Plates, es gibt das Steak und ein Caesar Salad. Also sehr interkontinental. Was es leider auch gibt, ist die Currywurst-Pizza. Ich weiß nicht, ob es die gebraucht hätte, diesen Crossover von UK nach Berlin. Aber dafür gibt es bestimmt auch Abnehmer und Fans.
Du,
Genau, ja.
man bleibt experimentierfreudig, sage ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Ja, probiert habe ich sie selbst noch nicht. Weiß auch nicht, ob es dazu kommen wird, aber genau, sie soll ihre Berechtigung auf der Karte haben.
Wahnsinn. Man braucht ja immer was Instagrammable, ne? Ich habe gerade dieses angeschaut, wie das ausschaut. Es hat sicher schon einige Posts auf Instagram gefunden, ne? Man muss ja auch sich aufmerksam machen.
Lass ihn
Ja,
ein.
total, total. Man braucht
Boah.
ja neue Challenges auf TikTok.
Exactly.
Bizarre ist besser.
Bizarre war
Ja.
ja.
Ja,
Wenn das die
total.
Italiener hören.
Ja, bloß nicht, aber ja, die, genau, UK-Genüsse.
So ist es.
Ja, aber genau, was letztes Mal so ein bisschen mehr Fokus auf UK war, ist dieses Mal vielleicht ein bisschen mehr der Fokus auf die USA. Jetzt haben wir schon über das Netflix-Haus berichtet. Ja, jetzt haben wir noch zwei weitere US-Brands, Go Germany. Genau. Zwei US-amerikanische Fastfood-Ketten wollen Medienberichten zufolge noch in diesem Jahr nach Deutschland expandieren. Zum einen die Donut-Kette Krispy Kreme und das auf mexikanische Küche spezialisierte Schnellrestaurant Taco Bell sollen laut einem Fachmagazin Food Service und Business Insider 10 Standorte zunächst in Berlin eröffnen. Das ist ganz schön viel.
Ja.
Und ja, dem Business Insider zufolge wird bereits über geeignete Standorte verhandelt. Und sollte dann der Start in Berlin erfolgreich sein, sollen weitere Filialen in Frankfurt am Main folgen. Genau, und insgesamt plant die Gruppe innerhalb der nächsten 5 Jahre 100 bis 150 Taco Bell-Restaurants in Deutschland zu eröffnen.
Wahnsinn.
Also ich bin gespannt. Bisher befinden sich die Restaurants von Taco Bell in Deutschland nur in US-Kasernen, was auch ganz lustig ist, in
Ah,
Wiesbaden zum
wirklich?
Beispiel und in Ramstein.
Ah, okay.
Und genau, Krispy Kreme gibt es bisher an europäischen Standorten nur in Frankreich, Großbritannien, Irland und der Schweiz.
Ja, spannend, um das mal ein bisschen im Vergleich zu setzen. Ich habe das mal gegoogelt. McDonald's hat insgesamt in Deutschland 1425 Restaurants.
Ja, gut, da müssen Sie
So.
noch ein bisschen aufholen. Catching up to do.
Ja, da haben wir
Aber
erst angefangen.
ja, total. Also ich weiß noch, als ich damals in den USA gewohnt habe, das ist jetzt ja auch schon 16 Jahre her. ja, da war ich ein riesiger Taco Bell-Fan auf jeden Fall. Und ist
Ja.
da schön, dass es jetzt nach so vielen Jahren auch den Weg nach Deutschland findet. Ich bin ganz gespannt, genau, wie dann auch das Menü aussehen wird, ob sie es beibehalten oder was ändern. Also ich bin gespannt.
Doch super. Bisschen was Mexikanisches in die Fastfood-Welt in Deutschland.
Genau, ja. Und ansonsten geht es weiter mit Trends Retail-Cafés. Genau, also momentan, ich habe mal ein bisschen natürlich geschaut, was kann ich mitbringen an Themen. Und eins ist mir aufgefallen, was natürlich sehr gut passt zu dem Podcast. Man kann immer häufiger beobachten, dass Retail-Brands neue Stores oder spezielle Kollektionen gerne mit Pop-up-Cafés-Konzepten vermarkten. Wie zum Beispiel die Eröffnung des Lacoste-Cafés im KaDeWe. Das hatten wir für 2 Wochen, Ende Mai bis Anfang Juni. Ja, nach dem Erfolg des weltweit ersten Le Café Lacoste im Lacoste Concept Store auch in Berlin, ist ein zweiter Pop-up im vierten Stock des KDW Ende Mai eröffnet worden. Das Le Café Lacoste ist ein Ort, an dem Besucherinnen in die ikonische französische Atmosphäre eintauchen können, für die die Marke steht. Im monochrom grün Interior Design mit gebrandeter Markise, Magazin und Schachbrettern, die man sich sogar auch ausleihen konnte, und einem Ambiente, das an einen typischen Pariser Kiosk erinnert, schaffte Lacoste eine einladende Atmosphäre für die Brandlover. Genau, und für diejenigen, die auch ein Stück Lacoste mit nach Hause nehmen wollten, bot das Le Café Lacoste eine Reihe von Markenartikeln an, darunter gebrandete Tassen und Postkarten und Schlüsselanhänger. Und natürlich wäre das Pariser Café kein Pariser Café ohne das kulinarische Angebot. Und da gab es unter anderem Specialty Coffee und frisch gebackene Croissants und Pain au Chocolat.
Ganz schön lässig. Also ich muss sagen, ich war ja mehrfach in Berlin und in der neuen Schönhauser Straße 8, da, wo der Lacoste ist. Ist ja gegenüber von H&M Mitte haben. Und ich wollte mir unbedingt so einen Kaffee holen, aber das Glück war mir nicht beschert. Ich war, glaube ich, viermal dort und einmal war die Kaffeemaschine nicht da, dann, also nicht funktionsfähig. Dann war keiner in der Lage, mir einen Kaffee runterzulassen. Also ich hatte da kein Glück. Aber Ausschau tut es auch in dieser neuen Schönhauser Straße ganz nett. Also mit der Markise, wie du gesagt hast, und so weiter. Also es macht schon Sinn. Und der Trend, den du da ansprichst, das ist bestimmt einer, weil das sehen wir hier auch immer wieder. Wir haben jetzt auch Konzept für internationale Retail-Brand dort am Tisch. Und da planen wir auch ein Café, ein kleines hinein, auch mit Verweilzone. Und ja, wenn die Kunden mal verweilen im Shop, dann bleiben sie, dann schauen sie und dann nehmen sie auch was mit, wenn es passt. Ja? Also das ist schon gut, dass da jetzt ein bisschen, wie habe ich immer gesagt, in der Pandemie, die Gastronomie oder das Café ist die Schwester des Handels.
Ja.
Ja, das ist wie eine Familie und das sollte man nicht trennen und das kommt jetzt wieder zusammen und das freut mich schon sehr, muss ich sagen.
Ja, total. Und auch eben jetzt immer mehr in wirklich stylischer Art und Weise und auch so, dass es die Brand unterstützt. Das finde ich total schön irgendwie und dann auch so ein verlängerter Arm ist. Ganz schön war auch das jüngste Beispiel von dem neuen Sarah, der aufgemacht hat in Athen im Piräusturm. Um dies zu feiern, veranstaltet die Marke ein dreitägiges Event mit lokalem Charme und bot Kouloury, das sind diese Simits, diese Sesamringe auf Griechisch, Kaffee und traditionelle griechische Leckereien an. Also es war sehr stylisch und minimalistisch, wenn man sich da auch mal die Fotos anschaut. Also das sah schon sehr slick aus. Und ja, das war dann das Highlight quasi. Das war ein moderner Kiosk außerhalb des Geschäfts, der das übliche Sarah-Café ersetzte. Und ja, mit seinem kühnen und klaren Design wurde der Kiosk zum Blickfang und machte die Eröffnung zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Entschuldigung, das jetzt Slick gesagt. Slick, ist das ein neues Jugendwort? Was heißt
das? Oh Gott, das ist bestimmt cool, das Jugend... Ja, ich glaube, das ist bestimmt das Jugendort, Jugendwort 2008 oder so. Das sagt man bestimmt gar nicht mehr.
Gut, aber auch, ich glaube, ich habe es mal gehört. Aber das erinnert mich auch an Sarah Home. Ich habe jetzt vergessen, wo, aber irgendwo haben die auch so einen Eiskiosk aufgemacht. Das hat auch super slick ausgesehen. Mit so Sarah Home gebrandet. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wo es genau war. Aber das ist cool, dass sich wirklich viele Marken immer sowas einfallen lassen. Wir hatten ja auch berichtet, Kate Spade, Coach, immer wieder solche Pop-up-Cafés und Restaurants und da auf sich aufmerksam zu machen.
Wir hatten ja sogar berichtet, dass Zara, ich glaube in Dubai war das, mit dem österreichischen Café.
Ja, genau, Biedermeier. Mhm.
Genau.
Ja, auch.
Auch cool, war man natürlich mächtig stolz. Muss man schon sagen.
Das ist leiwand, wie wir bei uns sagen würden.
Leiwand.
Leiwand, genau.
Ja, auch dieses, auch worüber ihr erzählt hattet, glaube ich, im Tiffany Store, ne, in New York. Da gibt es auch so ein ganz klasse Café jetzt. In diesem super Headquarter.
Ja. Und Champagner hoffentlich.
Und Champagner hoffentlich.
Fünf Etagen oder sieben Etagen, da geht sich schon ein kleines Café aus.
Exactly. So soll es sein.
Ja.
Ja, wir
total
bleiben.
Schön.
Wir bleiben bei Sarah. Danke, Viola, für dieses Food-Update. Immer wieder spannend. Wir freuen uns dann auch auf das nächste Update im nächsten Quartal. Du bleibst uns treu.
Ja, das bleibe ich. Danke auch für die
Super.
Einladung.
Immer gerne. Und wir schauen noch in unsere letzte Kategorie, kurz bei Sarah noch bleibend.
Retail Gossip.
Und zwar, das fand ich ganz interessant, hatte der Modeunternehmer Stuart Trevor, der ist ja der Gründer der High Street Marke All Saints und auch der nachhaltigen Vintage Marke Stuart Trevor, einen LinkedIn-Post gepostet. Und er verfolgte die Anzahl von Zara-Artikeln, die zwischen März und Juni an 77 Tagen auf Vinted gelistet waren. Trevors Daten, die er dann eben da auf LinkedIn veröffentlicht hat, zeigen, dass die Anzahl der Artikel von 52,4 Millionen Ende März auf 61 Millionen Mitte Juni gestiegen sind, was einem Anstieg von durchschnittlich 100.000 Artikeln pro Tag entspricht. Das heißt, da werden 100.000 Artikel hochgeladen pro Tag von Sarah jetzt nur Sarah, ja. So, diese stolze Anzahl von Sarah Kleidungsstücken, jetzt auf dem beliebten Online-Secondhand-Marktplatz Vinted, zeigt jetzt eben ein komplexes Bild von Verbraucherinnenverhalten. Ja, weil einerseits zeigt es ja das Fast Fashion und die Nachhaltigkeitsbemühungen im Einzelhandel. Man sieht, dass es ja immer wichtiger wird. Und die Konsumenten ja auch immer mehr diesen zirkulären Modetrend weiterverfolgen und den auch leben wollen. Andererseits kann es auch das Gewissen dieser Konsumenten beruhigen, weil die denken sich, ah super, jetzt will ich mir was Neues kaufen. Ich poste oder ich verkaufe mein altes Teil online. Ich bin ja eh super nachhaltig und damit wird natürlich dieses Fast Fashion auch immer weiter angekurbelt und geheizt, ja. Also schon spannend auch zu sehen, wenn man bei der Plattform auch sieht, dass ja 59,7 Millionen H&M-Artikel da drauf sind, 21,8 Millionen Shein-Teile und 21 Millionen Primark-Artikel und 10,2 Millionen Mango-Artikel. Also Wahnsinn, ne? Das heißt, es ist jetzt nicht nur noch die Designer-Moden, die da gelistet werden, sondern wirklich auch Fast Fashion. Und ja, es ist ein bisschen so ein Zwiegespalten, ne, ist man da. Dass es einerseits gut ist, aber andererseits weiteren Konsum anheizen kann.
Bestimmt.
Ja, das war der Roundup. Das war das Schlusswort sozusagen. Wir hoffen, ihr habt wieder spannende Einblicke in die Retail-Welt bekommen. Wir freuen uns über ja, Likes und Folgen auf LinkedIn. Bitte auch den Podcast abonnieren, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Und wir freuen uns auf die nächste Episode.
Ganz genau, Anna. Schön, dass du wieder mal da neben mir warst.
Ja, stimmt, wir sind heute hier live nebeneinander gesessen. Das macht
Ja.
immer Spaß. Mitten in Wien und Viola aus Berlin. Habt noch eine gute Zeit mit dem EM-Fieber in Deutschland. Und wir drücken auch weiter die Daumen für Österreich.
Natürlich. Mit dem Retail News Flash Podcast am Laufenden bleiben. Am besten durch Abonnieren des Retail News Flash auf LinkedIn und der eigenen beliebtesten Podcast-Plattform. Bis in 2 Wochen.